Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin und heute gibt es eine spezielle Folge mit der Gründerin von FemMIT, Romina Savovi. Sie erzählt uns, wie man ein Printmagazin an den Start bringt und was man alles beachten sollte. Romina und ich haben uns beim Google Summit kennengelernt, vor genau einem Jahr in Amsterdam, vor dem Lockdown. Ziemlich genau vor dem Lockdown. Und damals hat sie mich gefragt, ob ich auch als Speakerin bei ihrer Konferenz FemMIT dabei sein möchte. Und dann kam Corona und der Lockdown und das mit der Konferenz hat sich erstmal erledigt. Aber Romina hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und hat kurzerhand ein Printmagazin konzipiert. Und inzwischen ist die zweite Ausgabe draußen. Und welche Herausforderungen es auf dem Weg dorthin gab, darüber sprechen wir jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Romina Savovi. Hallo Romina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wo kommst du gerade her?
Ich bin den ganzen Tag schon zu Hause. Also ich mache Homeoffice seit einem Jahr und also gelegentlich verlasse ich die Wohnung auch, aber heute war ich tatsächlich nur zu Hause im Büro, im Wohnzimmer und zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her.
Ich hatte schon erwähnt, dein zweites Magazin ist draußen. So sieht es aus. Da hattest du es mir freundlicherweise im Vorfeld zugeschickt. Ich habe schon mal reingespickelt.
Ich habe noch die erste Ausgabe hier. Dann haben wir beide
sehr gut.
Ein Bild.
Sehr gut.
Genau.
Und arbeitest du schon an der nächsten Ausgabe eigentlich?
Ja.
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 Wie lange
ja.
ist der Vorlauf eigentlich?
Naja, jetzt geplant ist ja alle 3 Monate Erscheinung. Das heißt, ich habe eigentlich 3 Monate Zeit, aber so richtig effektiv nur 2 bzw. 1,5. Weil erstmal noch so die ganze Nacharbeit von dem einen Heft kommt und dann muss man ja immer den Druck und die Lieferung an den Kiosk wegrechnen und dann ist so effektiv, ich glaube, so 1,5 Monate ist da Zeit und ja, nicht viel, aber es soll Magazine geben, die wöchentlich erscheinen, von daher.
Ja, mit einem größeren Team wahrscheinlich.
Mit einem größeren Team, ja, ist richtig. Aber ich habe irgendwann gesagt, 4 Ausgaben pro Jahr und ja, muss ich jetzt halt durch.
Und daran hältst du fest. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und du erzählst uns mal, was es eigentlich mit FemMIT auf sich hat. Mhm. Also wie das gestartet ist und was die Idee dahinter ist.
Oh, jetzt fange ich ganz von vorne an. Ich war 2017, glaube ich, bei den Medienfrauen NRW eingeladen zu einem Vortrag, Workshop, den ich da halten sollte. Und da wurde, also in Köln, wurde damals die erste Studie von der Uni Rostock und der Malisa-Stiftung vorgestellt zu den Frauen der Geschlechterdarstellung im Fernsehen. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, verdammt, diese Zahlen, das geht so gar nicht. Und die Zahlen sind unterirdisch und ja, die wurde natürlich damals, also ging durch die Presse und ich habe gedacht, okay, jetzt würde ich gerne auch meinen Anteil daran haben, das noch zu verbreiten, weil ich es einfach sehr schräg fand, dass das geht so gar nicht. Und ich habe auch festgestellt selbst, dass ich ab dem Moment anders Fernsehen geguckt habe. Naja, und wir hatten damals in der Agentur, ich habe damals noch mit meinem nun Ex-Mann zusammen eine Agentur gehabt und wir haben das Magazin Funkturm gehabt damals neben dem Agenturbetrieb, also quasi schon mal ein eigenes Printmagazin. Es war ein Magazin, was sich auf Medienpolitik spezialisiert hatte, damals noch Schwerpunkt, also vom Ort her Sachsen und Mitteldeutschland. Und ich habe gesagt, lass mich doch mal eine Ausgabe machen zu Frauen in Medien und Politik. Und wir hatten eine Ausgabe, also das habe ich dann damals als Chefredakteurin gemacht, die Ausgabe Die Funkturmin. Ich habe sie umbenannt und habe mir damals schon mal die Zahlen also Frauen in Medien und Politik angeguckt. Auch die Studie von Maria Furtwängler und der Uni Rostock kam drin vor. Das Heft kam mega gut an. Es war so, ich glaube, das erste Heft, was ausverkauft war damals. Und null negatives Feedback. Das fand ich so erstaunlich, auch bei dem Thema. Weil Leserschaft bei dem Heft natürlich mehr Männer gewesen sind. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kannst du noch 10 so eine Hefte machen. Du kannst aber einfach alle coolen Frauen, die du so kennst und die zu dem Thema was sagen können, zusammen sammeln und eine Konferenz machen. Und so kam es zur ersten FemMIT. Gestern und heute, genau vor 2 Jahren, ich habe so ein tränendes Auge, so ein bisschen Wehmut, dass ich die Konferenz in Leipzig gemacht habe, also 2 Tage, ganz viele Panels, Workshops, war großartig und ja, dann habe ich die Konferenz für 2020 geplant und dann kam Corona, genau, und Ich gebe ungern auf und lasse mich auch nicht von so einem Virus bezwingen und habe gedacht, okay, jetzt packe ich die Themen der Konferenz und die es quasi alle noch gibt. Nehme das, was mich seit Jahren so ein bisschen frustriert, also das, was am Kiosk liegt, was mich so ein bisschen stört, es hat mich schon immer genervt, dass es kaum Frauenmagazine oder Magazine mit der Hauptzielgruppe Frauen gibt, die eben wirklich gesellschaftliche Themen behandeln, die ohne diese Kochen, Backen, Schminken-Seiten auskommen. Und ja, das wollte ich anders machen. Und das war dann sozusagen die Chance während Corona zu sagen, okay, lesen können wir alle. Und wenn wir immer in den Konferenzen hängen, ist es vielleicht auch mal eine gute Abwechslung zu den Bildschirmaugen, was zu lesen. Und so kam das erste Magazin zustande.
Und was hat es mit dem Namen auf sich?
Ach, fragt mich jeder, ist das lustig. Ich glaube, ich saß damals da und habe die Wörter feminin und sammelt beide auf mein Blatt Papier geschrieben und habe dann irgendwie die Hälfte weggestrichen und so entstand die Femmit. Und von der Konferenz zum Magazin, der Name musste jetzt bleiben, der war gesetzt. Also das, also ich weiß, dass es schwierig ist. Also das ist, muss man tatsächlich auch sagen, weil bei der Konferenz mir damals schon ganz oft gesagt wurde, von Männern durchaus nur, die gesagt haben, ich fühle mich bei dem Namen nicht angesprochen. So, gab so kurze Diskussionen. Aber ja, es ist so. Aber andererseits, die Männer, die da waren, die sich nicht von dem Namen haben abschrecken lassen, die waren schwer begeistert. Und ich merke auch jetzt bei dem Magazin, ich muss es nochmal auswerten, aber ich würde fast sagen, ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel, sind Bestellungen von Männern. Also das auch das Feedback, was ich bekomme, sind viele Männer, die mir ja schreiben, dass es interessante Sichtweisen sind und spannende Themen und ja Themen, die letztendlich Männer wie auch Frauen interessieren und betreffen.
Ja, spannend. Ne? Also das kann ich auch bestätigen von meinem digitalen Magazin Deine Korrespondentin. Wir berichten ja ausschließlich über inspirierende Frauen und ein Drittel unserer Leserinnen sind Männer und auch ein Drittel unserer Unterstützerinnen sind Männer. Also die sind da durchaus auch mitgemeint und beschäftigen sich auch gerne mit solchen Themen, wenn sie ein entsprechendes Mindset haben. Was würdest du denn sagen, war das Schwierigste am Anfang, als du den Beschluss gefasst hast, ich möchte jetzt ein Magazin drucken?
Naja, ich habe ja bei Null angefangen, also ja, mehr oder weniger bei Null angefangen. Ne? Also ich habe keinen großen Verlag im Rücken, der sagt, wir probieren da jetzt einfach mal aus. Also ich glaube, das ist, also jetzt bin ich keine, ich komme nicht aus einem großen Verlag. Also ich habe vor 15 Jahren mal in einem Verlag gearbeitet, aber ich glaube schon, dass ein Verlag durchaus die Möglichkeit heute hat, mal Dinge auszuprobieren. Und das gibt's ja auch immer mal, dass Ausgaben gemacht werden und nach einem Jahr wieder eingestampft werden, weil es einfach nicht funktioniert. Die Möglichkeit hatte ich nicht. Das heißt, eigentlich musste ich von vornherein das Ding so aufstellen, dass es funktioniert, dass die Kosten alle gedeckt sind, weil ich natürlich jetzt auch damals frisch gegründet, also ich habe mich quasi mit der zweiten Konferenz dann selbstständig gemacht. Also ich bin auch durch die ganzen Bundesfördermittel, Corona-Hilfen durchgerutscht, weil einfach noch zu jung am Markt und ja, damit musste eigentlich die erste Ausgabe schon so sein, dass es wenigstens die Kosten deckt. Bei der zweiten dann auch. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich so die Partner der Konferenz angesprochen habe und gesagt, okay, die Konferenz kann nicht stattfinden. Ich hatte Vorarbeit. Wir haben uns alle riesig drauf gefreut, unterstützte mich trotzdem, wenn ich das Magazin mache und das Thema weiter voranbringe. Und da gab es durchaus zwei, die gesagt haben, oder drei, die gesagt haben, wir sind dabei, wir finden das Thema gut, wir unterstützen dich und wir bleiben auch dabei. Die sind auch bis heute noch alle dabei. Und das hat unglaublich geholfen. Also das war schon so ein kleiner Grundstock. Es hat nicht alle Kosten gedeckt, aber das war so ein, ja, ich glaube, die große Schwierigkeit ist wirklich bei Null anzufangen und Kontakte aufzubauen, eine Planung zu machen von der Finanzplanung bis wirklich dann, wie liegt dieses Ding denn am Kiosk oder was muss ich denn dafür tun? Und bei der ersten Ausgabe war der Kiosk noch nicht geplant. Also ich habe erst gesagt, okay, ich mache erst 4 Ausgaben nur über den Online-Shop. Und dann gab es halt so viele, die gefragt haben, wo kann ich es denn kaufen, dass ich glaube, 3 Wochen nach Erscheinung des ersten Heftes gedacht habe, ach verdammt, dann doch an den Kiosk und habe relativ kurzfristig, weil dieser, jetzt kann ich es hier in die Kamera halten, so ein Magazin hat ja immer so ein Code drauf, diesen Gen-Code. Und das hatte das erste Magazin nicht, weil es ja nicht geplant war für den Kiosk. Und dann habe ich 5.000 Aufkleber drucken lassen mit diesem Code, den ich brauchte. Und wir haben 5.000 Hefte mit Codes beklebt, um es dann an den Kiosk zu liefern. Also auch sowas kann man dann durchaus mal machen und was eine kleine Herausforderung ist.
Okay, jetzt kommen natürlich tausende Fragen in meinen Kopf.
Ich habe jetzt auch ganz viel.
Wir gehen einfach nacheinander durch. Du hast schon erwähnt, dass du quasi Förderpartner mit an Bord hattest. Wenn ich richtig informiert bin, sitzt du und wohnst in Dresden.
Genau.
Sind das tatsächlich auch Förderpartner quasi aus dem Osten? Also sind das quasi, ich weiß nicht, das Bundesland oder entsprechende Töpfe, die quasi wollen, dass auch im Osten Sachen gegründet werden? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
In dem Fall war es das Bundesfamilienministerium.
Aha. Gar nicht Osten, sondern tatsächlich Bund. Nee, okay, krass.
Genau, also das, weil die auch Partner bei der Konferenz gewesen wären oder Förderpartner. Es war der MDR, das ist Osten, wobei ja auch bundesweit ausgestrahlt, also von daher nicht wirklich. Ja, also das die Staatskanzlei in Sachsen, also oder die, das ist natürlich auch mit an Bord. Also das, die unterstützen sowas definitiv auch. Also was aber grundsätzlich nochmal, was ich vielleicht erwähnen sollte, Magazine werden grundsätzlich nicht gefördert. Also ich habe bis jetzt kaum was gefunden, außer es sind wirklich Nischenstiftungen oder so, die Nischenprodukte fördern. Also ich glaube, das gedruckte Magazin sich wirklich über einen Partner fördern zu lassen, ist extrem schwierig. Also da hatte ich jetzt eher Glück, dass wir quasi das anpassen konnten, weil ja vorher eigentlich die Konferenz stattgefunden hätte.
Und die Druckauflage, hast du schon erwähnt, waren 5.000?
Nee, ich habe 10.000 Stück gedruckt. 5.000 sind beim ersten Mal an den Kiosk gegangen. Ich hatte damals bei dem ersten Heft noch eine Kooperation mit Terre des Femmes, mit der Frauenorganisation, und mit Pro Quote Film. Und die hatten dann einen Teil der Hefte bekommen und dann kamen immer noch mal so ein paar Vereine dazu, die auch Hefte abgenommen haben. Also es war für mich so, sage ich mal, ein guter Start, um eine Reichweite zu haben, um das Heft bekannt zu machen und einfach zu sagen, ich habe so eine bundesweite Streuung eigentlich ganz gut. Und beim zweiten Heft bin ich jetzt mit, also Auflage wieder 10.000 Stück und bin mit, oh Gott, 6.300, glaube ich, an den Kiosk gegangen. Also der Plan ist auch, dass mit jeder Ausgabe etwas zu steigern. Also ich möchte gerne, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied, ich könnte natürlich auch sagen, ich drucke jetzt 60.000 Hefte und gehe sofort mit viel an den Kiosk, was natürlich auch nochmal viel Geld kostet. Aber dann schmeiße ich natürlich auch viel weg. Und ich würde gerne, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch meine Überzeugung, ich würde das Ganze gern so schön wachsen lassen und die Auflage so steigern, wie es auch funktioniert. Und so habe ich jetzt gesagt, mit der dritten Ausgabe gehe ich erstmal in die Schweiz und nach Österreich, weil ich von da ganz viele Bestellungen hatte, um einfach auch das mit abzudecken. Und werde wahrscheinlich dann mit 7.500 an den Kiosk gehen in Deutschland. Step by step. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Tipp auch für andere, die das machen wollen.
Ich merke aber, was anscheinend schon wichtig für dich ist, ist da auch immer wieder Kooperationspartner sich an Land zu ziehen. Ne? Also, dass man das nicht so auf eigene Faust macht, sondern dass man guckt, mit wem man klug kooperiert, damit man quasi diese Multiplikatorenwirkung tatsächlich auch erzielen kann. Kann man das so sagen?
Ja, kann man definitiv. Also das betrifft letztendlich ja auch alles im Heft. Also ich meine, das sind jetzt keine bezahlten Kooperationen, die ich zum Beispiel drin habe. Also im aktuellen Heft habe ich mit der Initiative Chefsache, die haben eine Studie gemacht. Da haben wir zusammen die Studienergebnisse abgebildet. Und ich glaube, sowas ist immer ganz gut, um einfach dann auch mit der Reichweite, die jetzt so eine Organisation hat, wie auch mit meiner quasi, also so, dass beide eigentlich gewinnen davon. Also das ist, betrifft alles.
Und wie hast du das Ganze, also wie ist es so, dass du es von der Finanzierung her, dass da was für dich übrig bleibt oder kommst du auf eine schwarze Null oder wie ist so die Perspektive? Finanzierst du das quer oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, entscheidend war jetzt Ausgabe 2, weil bei der ersten hatte ich ja nur noch den Rest Fördermittel. Bei der Ausgabe 2 war das nicht mehr der Fall. Die musste sozusagen komplett über Anzeigen verkauft, finanziert werden. Was vielleicht auch noch zu sagen ist, der Kiosk, sowas rechne ich nicht mit rein, weil den Kiosk, ich habe bis heute die Zahlen von Ausgabe 1 noch nicht, weil sowas immer, das dauert ein bisschen bis, also quasi Ausgabe 2 erscheint, dann wird abgerechnet und erst dann bekomme ich irgendwann die Zahlen von Ausgabe 1. Und ich meine, das sind jetzt Wunschzahlen, von daher den Kiosk rechne ich nirgends mit rein, weil da entstehen ja erstmal auch Kosten. Aber Nee, mit Ausgabe 2 habe ich kein Geld verdient. Also ich habe alle Fixkosten gedeckt. Also das heißt, alle Redakteurinnen und alle Redakteure haben Geld bekommen. Die Grafik, also der Grafiker, der mir hilft, also ich bin ja auch gelernte Grafikerin, von daher, wir machen das im Team zusammen. Der hat sein Geld, das Lektorat ist bezahlt, die Druckerei ist bezahlt, der Vertrieb ist bezahlt. Ich lebe gerade noch von Resten, die ich quasi, also ja, das sind, ja, ist Gespartes, so anders.
Und wie ist die Perspektive? Also ist es so, dass du quasi für dich beschlossen hast, okay, ich mache jetzt 2, 3 Ausgaben quasi und habe was in der Hand, kann was vorweisen und will dann mittel- und langfristig auch davon leben? Oder wie ist das so geplant aus deiner Sicht?
Naja, also von Ausgabe 1 zu Ausgabe 2 ist es schon so, dass ich jetzt, also dass natürlich das Geld für die Anzeigen gestiegen ist, also nicht der Preis der Anzeige, sondern die Einnahmen für mich, so dass ich jetzt erstmal guter Dinge bin, dass es auch weiterhin so passiert und dass mit Ausgabe 3, 4, 5 es jeweils mehr wird und ich natürlich dann davon leben kann. Also das ist jetzt erstmal meine Perspektive. Jetzt bin ich auch ein Mensch, der eher mit dem Kopf durch die Wand ist und oder will. Und das Feedback auf das Heft, also vielleicht auch noch, ich habe nicht eine negative Nachricht bekommen, nichts, null. Also jetzt weiß ich nicht, ob die Leute sich nicht trauen oder ob da einfach nichts kommt, aber für die große Zahl der verkauften Hefte und die Bestellungen, also da, ich kriege ganz viele Nachrichten mit positiven Rückmeldungen, Leute, die nach der Bestellung der zweiten Ausgabe direkt ein Abo abgeschlossen haben, das ist für mich ein gutes Zeichen, um einfach zu sagen, ich mache da jetzt weiter und ich beiß mich da jetzt irgendwie durch. Und ich sag mal, bei Startups sagt man ja auch, die brauchen 3 Jahre, bis es wirtschaftlich ist. Da bin ich doch nach einem halben Jahr erstmal jetzt ganz, ganz gut dabei, wenn erstmal nur das Geld für mich fehlt und ich jetzt sagen kann, okay, darauf baue ich es auf und das steigert sich dann einfach.
Mhm. Was würdest du sagen, ist das Besondere an der Zeitschrift? Weil Zeitschriften, die mutig, selbstbewusst und frei sind, gibt es ja viele.
Ach, der Unterschied ist ja wirklich, dass ich gesagt habe, ich behandle Themen, die alle, also die beide Geschlechter betreffen, vielleicht aus einer feministischen Perspektive und ohne diese Stereotypen von Frauensachen, die da drin sind, also wirklich dieses Kochen, Backen, Schminken, diese kleinteiligen Klamottenseiten, also das ist das, was mich hat das permanent so genervt, wenn ich beim Friseur saß und gedacht habe, ich habe mir eine Zeitschrift angeguckt und gedacht, ich muss mir diesen Blazer für 350 Euro da drin jetzt nicht kaufen. Und ich, also wir Frauen werden in unserem Magazin so oft auf sowas oder in anderen Magazinen auf sowas reduziert, dass das zu uns gehört. Und ich glaube, das braucht es nicht. Und ich glaube, wir können Frauen da auch einfach viel, viel mehr zutrauen. Und also bisher kommt das, was ich da mache, gut an. Also das, glaube ich, unterscheidet sich schon deutlich von anderen Magazinen, so dass eben auch viel Feedback kam, dass genau sowas gefehlt hat bisher am Kiosk.
Nun ist es ja so, dass auch in meinem Coaching beispielsweise 2 Teams konkret ein Printmagazin starten wollen. Wie bist du da am Anfang vorgegangen? Also wie hast du Autorinnen gefunden oder Fotografinnen? Du hast schon gesagt, du hast das Layout mitgemacht. Also wie geht man da Schritt für Schritt vor? Was würdest du sagen?
Naja, ich glaube schon, dass es am Anfang eine konkrete Planung braucht. Also was möchte ich mit dem Magazin? Also wo will ich hin? Also Ziele, Zielgruppen. Also das ist ja einfach das, ne? Also welche Zielgruppe möchte ich erschließen? Welche Themen sollen drin vorkommen? Welche Rubriken soll es dann haben? Also so arbeitet man sich natürlich von oben nach unten durch. Also wie gesagt, ich komme natürlich auch ein bisschen aus dem Printbereich. Also ich habe 2004 bis 2007 den Prinz Verlag hier in Dresden, also vom Prinz Stadtmagazin, war ich Verlagsleiterin. Das heißt, so ein bisschen habe ich natürlich auch das Vorwissen schon gehabt. So. Und hilfreich ist immer, wenn man schon mal 3 Ausgaben durchgeplant hat, inhaltlich. Also wenn man nicht sagt, okay, ich habe jetzt eine Ausgabe und habe die Themen für eine Ausgabe, sondern man macht einfach mal ein paar mehr, um zu sehen, okay, das ist auch genug Futter für weitere Ausgaben da.
Wer ist denn deine Zielgruppe?
Meine Zielgruppe grundsätzlich erstmal alle. Schön, ne? Frauen, also Hauptzielgruppe sind Frauen natürlich.
In einem bestimmten Alter, mit einem bestimmten Bildungshintergrund?
Ehrlich gesagt, also ich hatte das mal sehr, sehr festgezurrt, stelle aber gerade fest, auch anhand der Nachrichten, also ich kriege unfassbar viele Nachrichten wirklich auf allen Kanälen, dass ich da wahrscheinlich so eine ganz spitze Zielgruppe im Kopf habe, die Frau im urbanen Umfeld, die gebildet ist, die technikaffin ist. Und dass ich aber dieser Kreis drumherum weit größer ist und dass viele Frauen Also ich hab bei den Bestellungen wirklich alles dabei. Also da sind oh Gott, das ist jetzt, glaube ich, nicht DSGVO-konform, wenn ich da jetzt aus dem Nähkissen plaudere. Also ich glaube, dass die Frauen und auch Männer, die das Magazin lesen, und deswegen sage ich, es sind auch viele Männer dabei, dass die einfach ein Interesse an dem Thema haben, an dem Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung, Frauenförderung, dass die gerne Vorbilder sehen möchten und sich gerne inspirieren lassen. Ich glaube, dass es das wahrscheinlich trifft. Und wahrscheinlich ist es auch total wichtig, einmal eine Zielgruppe festzulegen, die genau diese Speerspitze ist, um dann festzustellen, okay, der Kreis ist viel größer.
Wie schwierig war es eigentlich, das Magazin an den Kiosk zu bekommen? Also ist das irgendwie ganz easy, da geht man an so einen Vertriebspartner ran und sagt so, ich möchte jetzt gerne mein Magazin auch im Kiosk vertrieben haben, oder genau. Wie geht man da?
Ja. Also ja, ich wusste es in dem Moment auch nicht, weil das lief damals bei Prinz auch über Hamburg, über den großen Verlag. Ich habe einfach, weiß ich noch, ich habe an einem Vormittag da gesessen und habe gedacht, okay, du willst das Ding jetzt an den Kiosk bringen, jetzt Google, Vertrieb, okay, und habe den ersten angerufen und Klaus war total nett und wir haben uns auf Anhieb verstanden, also er ist sozusagen der mich betreut und das klappte von Anfang an. Er hat mir da wirklich jede Menge erklärt, auch was ich nicht wusste, also ich habe da wahrscheinlich die blödesten Fragen überhaupt gestellt, aber es ist auch wichtig, also für mich einfach, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, dann ging das relativ fix. Also ich habe dann, wie gesagt, dann wurde der Vertrag gemacht. Dann musste natürlich, wie gesagt, bei der ersten Ausgabe diese 5000 Dinger beklebt werden. Dann werden die verschickt. Also die gehen dann direkt an den Kiosk und die verteilen das dann. Und wir haben natürlich dann auch wieder da festgelegt, okay, wo kommen die Hefte hin? Jetzt könnte man sagen, okay, wir beliefern jeden einzelnen Kiosk- und Bahnhofsbuchhandel in Deutschland. Was aber für mich vom ersten Go her, wenn man jetzt wieder bei der Zielgruppe mit der Spitze ist, nicht zielführend ist, weil ich sag mal jetzt, wenn ich dann im Dorf liege beim Friseur oder beim, keine Ahnung, was es in den Dörfern gibt es gerade, dann glaube ich, ist das relativ unwahrscheinlich, dass es mit der noch nicht vorhandenen Bekanntheit jemand kauft. Und habe ich gesagt, okay, wir nehmen, Klaus sagt, da ist so schön, wir nehmen die feministischen Hochburgen erstmal und gehen sozusagen in Städte ab so und so 4000 Einwohner und da an die großen Kioske.
Okay.
Also im Bahnhofsbuchhandel sozusagen bundesweit, das ist eine feste Zahl, ich glaube, keine Ahnung, 300, 400 Bahnhöfe sind das.
Jetzt kostet die Ausgabe 8,90 Euro. Wie viel bekommst du am Kiosk?
Ich weiß gar nicht, ob das Betriebsgeheimnis ist. Also ein bisschen mehr als die Hälfte.
Ja, ich habe gelernt, dass eigentlich es besser ist grundsätzlich, wenn man Abos verkauft. Ne? Ist das auch so ein Ziel von dir, dass du quasi, dass die Leute direkt bei dir bestellen?
Ja, genau, das ist es. Also ich habe, ich kann sagen, es sind 51%, die bei mir landen, glaube ich, wovon man von den 51% wieder abrechnen muss, weil ich ja am Anfang diese Liefer- und Transportkosten habe und das sind, ich glaube, bei Ausgabe 1 waren das knapp 2.500 Euro. Also es ist schon noch ein bisschen, was da drauf kommt. Und ich habe dann irgendwann für mich ausgerechnet, okay, ich brauche so und so viel verkaufte Hefte am Kiosk und dann fange ich an, mit dem Kioskgeld zu verdienen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, also den Kiosk rechne ich momentan überhaupt gar nicht mit rein. Solange ich da nicht drauf zahle, ist das total cool. Weil nach Erscheinen des Heftes, sehe ich ja immer mal über Instagram, wenn Leute das Heft gekauft haben und das teilen, dass dann ganz oft auch ein Abo abgeschlossen wird. Und mit dem Abo habe ich jetzt im Januar angefangen oder Ende Januar, glaube ich, das anzubieten. Und die Zahlen steigen gerade eigentlich täglich. Also es kommt jeden Tag ein, zwei, drei, vier Abos dazu. Also das ist ziemlich cool.
Gibt es irgendwas, was du
machst? Das ist so ein bisschen Sicherheit, das ist ganz gut.
Ja, man weiß, man planen so kann, ne?
Genau.
Ja, das ist so ein bisschen wie mit Mitgliedschaft, ne? Die jeden Monat quasi, also Mitglieder, die jeden Monat Geld bezahlen. Gibt es irgendwas, was du im Nachhinein anders machen würdest?
Weiß ich gar nicht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, die mussten vielleicht auch einfach sein. Also die, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache am Anfang erstmal alles alleine. Klingt jetzt sehr egoistisch, aber um einfach auch zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Also das heißt, ich hätte mir natürlich, und ich glaube, das unterscheidet mich vielleicht von anderen, also das weiß ich jetzt auch nicht, ich habe gesagt, okay, ich mache den, also stellte sich dann raus, ich mache den Anzeigenverkauf, ich mache die Redaktionsplanung, ich gebe die Themen raus, ich mache das Layout mit. Also ich habe quasi den kompletten Überblick über das ganze Heft. Und wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, jetzt habe ich einfach, und ich habe ja nun nebenbei auch noch 3 Kinder, habe ich ein Zeitproblem, dass ich dann ab dem Moment vielleicht einfach sage, okay, jetzt suche ich mir jemanden, der den Vertrieb macht. Ich weiß aber, wie es funktioniert. Also ich weiß, welche Aufgaben dahinter stecken, und da kann mir einfach niemand mehr was erzählen. Also das ist vielleicht eine total gute Erfahrung. Also das hätte man anders machen können von Anfang an, dann hätte das vielleicht mit den Anzeigen auch anders funktioniert. Aber ich glaube, wenn man es einmal selbst gemacht hat, dann weiß man, was dahinter steckt.
Und was würdest du Menschen, die heute zum Beispiel ein Printmagazin starten, raten? Gibt es irgendwas, ja, was du denen mit an die Hand geben würdest? Nicht so viel drüber nachdenken, einfach loslegen.
Naja, also ich... Es wäre gelogen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, Wahnsinn gehört definitiv dazu. Und es ist, also es kann natürlich immer schief gehen, um Gottes Willen. Also ich habe vor uns, also ich gucke mir natürlich auch andere Magazine an. Ich habe dann vor uns mal wieder eine Brigitte durchgeblättert und die sind natürlich voll mit Anzeigen, wo ich dann schon sage, okay, wie komme ich denn genau dahin? So, und jetzt kenne ich das Prinzip, dass da Agenturen dahinter stecken, die komplett für den großen Verlag, für verschiedene, für alle Magazine, die Anzeigen durchplanen. Ich glaube, das ist einfach eine Schwierigkeit, wo ich irgendwie rein muss, und an der Stelle kämpfe ich natürlich auch noch. Also ich, Anzeigenverkauf ist das Schwierigste. Ja, ich glaube, der schwierigste Punkt an dem Ganzen, so. Und es sind viele, 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 viele schlaflose Nächte dabei, wo man zweifelt und grübelt und überlegt. Am schlimmsten ist übrigens beim ersten Magazin zwischen Druckabgabe und dem Moment, wo man das erste Feedback bekommt, weil das ist so eine ganz krasse Unsicherheit. Verbündete suchen. Viele Verbündete suchen, mit vielen sprechen. Ich habe viele Nachrichten auf das erste Magazin bekommen, wo mich auch Leute angeschrieben haben und gefragt haben, hier, wir würden gerne ein Magazin gründen, hast du Lust, deine Erfahrung zu teilen? Ich habe grundsätzlich mit allen gesprochen, weil ich das gerne mache und finde, gut gemachte Zeitschriften gehören an den Kiosk und Print ist definitiv nicht tot, weil, also auch eine Erfahrung, dass mir viele sagen, also das Magazin gibt es auch bei Readly, also man kann es auch digital lesen. Aber selbst da, ich glaube, das Ding in der Hand zu haben, und du hast ja eins, ich finde, das ist was Schönes. Also ich bin nun auch jemand, der auf Haptik steht, ne? Also ich mag so Besonderheiten, ob das jetzt das Papier ist, ob das ein Lack, ein besonderer Volumenlack von drauf ist, ne? Und ich glaube, das macht es dann schon aus. Und naja, und da einfach mit anderen Leuten zu sprechen, was Wünsche sind, was vielleicht fehlt, beobachten genau, was es schon am Kiosk gibt und welche Besonderheit man haben kann, um sich von anderen zu unterscheiden, und dann einfach loslegen. Mehr als schief gehen kann es nicht. Und Scheitern gehört zum Leben dazu. Also das kann passieren.
Was würdest du denn sagen, waren deine 3 Key Learnings jetzt in den letzten 12 Monaten? Was hast du vor allem für dich mitgenommen und gelernt?
Dass es im Anzeigenverkauf sehr hart ist, dass da auch ganz, ganz oft viele alte Strukturen sind. Altes Denken klingt blöd, aber ist es wahrscheinlich auch. Also gerade in dem Frauenbereich, Firmen, die mir sagen, naja, also gerade ein Autokonzern, der mir sagt, ach naja, wieso, aber die Männer kaufen doch die Autos. Wo ich dann auch denke, ich muss euch unbedingt dieses Heft zuschicken, es ist irgendwie echt ganz schräg. Also man kämpft ganz oft gegen viele, viele Windmühlen, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nur beim Printbereich, sondern auch bei dem Thema nochmal speziell. Ach, ein weiteres Learning sind einfach die Kontakte. Und ich habe es witzigerweise früh schon jemandem gesagt, so blöd das mit Corona ist, für mich ist Corona eine unglaubliche Chance gewesen, weit mehr Kontakte innerhalb von einem Jahr zu knüpfen, als ich das vorher auf Konferenzen oder bei Veranstaltungen hätte machen können, weil ich gerade LinkedIn sehr viel nutze und versuche mit den meisten Kontakten, die neu kommen, auch einfach mal zu telefonieren und zu sprechen. Und ich habe festgestellt, mit jedem Gespräch, egal ob es in dem Moment zielführend ist oder nicht, es kommt immer irgendwie was bei rum. Also immer, ob das jetzt ein neuer Kontakt ist oder nochmal ein neuer Gedanke oder was auch immer. Also das ist super hilfreich. So, das waren jetzt 2. Ein drittes. Ach, Wahnsinn gehört dazu. Ich glaube, das ist, aber das bin ich einfach mit dem Kopf durch die Tür und durch die Wand. Machen, einfach machen und probieren.
Okay. Würdest du denn sagen, dass gerade eine besonders günstige Zeit ist, um ein eigenes Magazin zu gründen?
Naja, Veranstaltungen finden ja gerade nicht statt. Und Also
aber die Zeit anders sinnvoll verbringen.
Naja, ich glaube, das war schon für mich so der Punkt zu sagen, okay, ich kann das Thema, also ich wollte dieses Thema schlichtweg nicht liegen lassen. Und ich hatte damals die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache ein Digitalmagazin oder also mache digital was und digital stelle ich mir mit allem, was, also du darfst mich gerne eines Besseren belehren, aber das stelle ich mir nochmal schwieriger vor, weil ich merke bei mir selbst die Hürde, also ich gehe so ganz oft auch von mir selber aus, was brauche ich, was fehlt mir. Ich wollte gern ein schönes Magazin haben und ich habe für mich sozusagen dieses schöne Magazin gemacht. Das ist vielleicht aber auch noch was übrigens, wenn man selbst die Zielgruppe seines Produktes ist, dann hat man natürlich einen sehr eingeschränkten Blick. Also ich brauche natürlich auch immer Feedback von außen, aber ich weiß auch, was ich selbst da drin lesen möchte. Also ich klingt vielleicht auch total beknackt, aber wenn ich jetzt sage, ich mache dieses Magazin eigentlich nur für mich selber, dann stehen da die Themen drin, die ich total spannend und interessant finde und ich stelle fest, dass ich damit zumindest auch viele Leute erreiche und es für viele auch spannend ist. So,
Ich glaube, es ist so eine Gratwanderung, ne? In die zu sehen quasi, wo die Lücke ist und zum anderen natürlich auch zu schauen, was wollen eigentlich meine Nutzerinnen? Ne? Genau. Was fehlt denen so
genau, konkret? Deswegen sage ich, diese Gespräche sind schon total wichtig und deswegen, ich verbringe momentan jeweils einen halben Tag mit Telefonieren und mit Gesprächen führen, weil es mir immer was bringt und ich glaube, diese Kombination ist dann halt einfach ganz gut.
Mhm. Wo willst du eigentlich damit hin? Also du hast schon gesagt, dass du es idealerweise viermal im Jahr drucken möchtest. Und möchtest du darüber hinaus noch die Konferenz weiterhin organisieren, wenn es die Corona-Lage wieder zulässt? Oder wie ist da der Plan?
Also die Konferenz wird definitiv, also außer jetzt kommt hier eine Virusmutation, die nochmal alles durcheinander bringt, aber geplant ist, dass es eine reguläre FEMIT-Konferenz 2022 wieder geben wird. Mhm. Das Magazin soll es auch darüber hinaus geben, weil ich einfach, ich glaube, ich brauche da meinen Platz am Kiosk. Ich finde das ganz schön, das macht Spaß. Also wie gesagt, das Feedback ist das, was mich da, glaube ich, auch gerade trägt und wo ich einfach gut von zehren kann, dass es einfach angenommen wird und dass viele sowas gewünscht und gewollt haben. Genau, und Konferenzmagazin ergänzt sich, finde ich, total super. Ich habe die Themen des Magazins auch online noch mit, auf der FEMIT-MEC-Seite online abgebildet. Nicht alle aus dem Magazin, aber einen großen Teil. Und ich glaube, damit ergänzt sich das alles ganz gut.
Wie würdest du den Erfolg für dich definieren?
Oh, ruhige Nächte, glaube ich. Also ich würde das gar nicht an Zahlen festmachen. Aber ich glaube, wenn ich zufrieden und glücklich bin mit dem, was ich da tue und da gut schlafen kann, dann fände ich das schon mal ganz cool.
Mhm. Glaubst du denn, dass du dich langfristig durchsetzen kannst? Weil wir müssen ja auch bedenken, in Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele Magazine. Und auch gerade in den letzten Jahren sind ja viele Indie-Magazine auch dazugekommen, die so eine spezielle Nische bedienen.
Ja, na klar, also sonst würde ich es nicht tun. Also es ist schon das Ziel, dass ich genau da meinen Punkt finde und meinen Platz finde und auch da bleiben kann.
Wo siehst du denn FEMIT in 3 Jahren?
Immer noch am Kiosk, immer noch mit einer tollen Konferenz und mal sehen, was noch dazu gekommen, also was noch für ein Ableger, für ein Baby dazukommt. Also ich glaube, sowas entwickelt sich ja auch. Also ich hätte vor 2 Jahren, als ich die Konferenz gemacht habe ich schon, weiß ich noch, nämlich am zweiten Tag abends gesagt, ach, jetzt noch ein Magazin wäre eigentlich ganz cool. Also ich hatte mit dem Gedanken schon immer so ein bisschen gespielt. Corona war jetzt sozusagen der Startschuss und mal sehen, was in 2 Jahren kommt. Also da bin ich ganz offen, aber ich würde gern das Print-Baby gerade erstmal in ganz trockene Tücher bringen und auch schauen. Also ich muss halt gucken, ob man dann irgendwann Personen anstellt oder ne, wie man das einfach auch diesen Verlag vielleicht auch einfach wachsen lässt und guckt, was man da noch draus machen kann.
Wenn es eine Fee geben würde, die dir 100.000 Euro gibt, was würdest du mit dem Geld anstellen?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich würde versuchen zu investieren, was Gutes zu tun, in das Magazin zu investieren, einfach auch tatsächlich zu sagen, okay, was brauchst du noch? Also nochmal gezielt nachdenken und gucken, was bräuchte es noch, um einfach auch noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr zu bewegen.
Wie viel Geld muss man eigentlich in die Hand nehmen, so am Anfang, um so ein Printmagazin an den Start zu bringen? Mit was muss man da rechnen ungefähr?
Naja, vom Druck her kann ich sagen, roundabout 1 Euro pro Heft. Ich glaube, bei mir war es jetzt durch den durch den Lack vielleicht auch 1,10 € oder 1,20 €. Wie gesagt, dann kommen die Vertriebskosten noch dazu, Redaktion, Foto. Also es ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt immer knapp mit knapp 20.000 € gerechnet.
Und was ist gerade aktuell die größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
Naja, die Kosten zu decken, also tatsächlich in diese, ich glaube, auf die Tische zu kommen bei den Leuten, die entscheiden, ob da eine Anzeige drin geschalten wird oder nicht. Also ich merke, dass wenn ich die Leute dann einmal erreiche, dass sie dann schon alle sehr angetan sind und dass es funktioniert. Aber der Weg von dahin bis zu den Personen, das ist nicht leicht. Und das ist mitunter auch zwischendurch sehr frustrierend. Und wie gesagt, da gucke ich so eine Brigitte durch und denke so, was mache ich eigentlich falsch? Also an welchem Punkt müsste ich hier noch irgendwie anders ansetzen? Und das frisst Zeit, das frisst gerade Nerven. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich gern etwas beschleunigter vielleicht auch hätte und einfacher. Aber einfach wäre ja einfach, wenn es...
Würde es ja jeder machen. Genau. Interessant, dass du jetzt auch mehrfach Anzeigen erwähnt hast. Für mich klingt das so ein bisschen, als ob es also eine wichtige Einnahmequelle ist, ne? Weil gerade so im Digitalen merke ich, dass die ganzen unabhängigen Medienprojekte eigentlich gar nicht mehr auf Anzeigen schielen, sondern versuchen, so Mitglieder zu gewinnen und andere Einnahmequellen aufzutun. Dich ist tatsächlich Anzeigen, würdest du sagen, eine der wichtigsten Erlösquellen?
Es ist momentan noch die wichtigste, weil das einfach die Grundkosten deckt. Und wenn ich jetzt sage, also ich meine, das kann sich jeder selbst ausrechnen, wenn ich sage 20.000 €, da habe ich noch kein Geld verdient mit. Und das durch, ich habe einen Abopreis von 34,90 €, wie viele Abos ich eigentlich bräuchte, um da safe zu sein. Und die kriege ich so schnell nicht. Also das wäre schön. Also das wäre ein schöner Wunsch an eine Fee. Aber das funktioniert schlicht nicht. Also so realistisch bin ich dann auch, dass ich dann sage, okay, das muss auch Step by Step wachsen. Und das tut es auch, aber das braucht halt einfach seine Zeit. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei den Startups mit ihren 3 Jahren.
Gibt es eigentlich irgendwas, was du dir speziell vielleicht von der Politik oder auch von Seiten der Wirtschaft wünschst? Also im Hinblick auf Unterstützung von eigenen Projekten beispielsweise? Oder würdest du sagen, wir sind da in Deutschland eigentlich gut aufgestellt? Da kann jeder, wenn er Lust und Zeit hat, starten und loslegen. Und da bräuchte es nichts Zusätzliches.
Naja, was ich ja festgestellt habe, ist, dass es halt schlicht keine Fördermöglichkeiten oder Fördermittel, wenn ich jetzt starten möchte, für Printmagazine gibt. Also das ich habe nichts gefunden. Also wenn jemand was kennt, gern her zu mir. Ich habe nichts gefunden und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn auch der Spruch kommt, Print ist tot, dass man das so lange sagt, bis es dann auch wirklich alle glauben und sowas dann eben auch wirklich nicht mehr gefördert wird. Und ich glaube das nicht. Ich bin da einfach schlicht nicht überzeugt von. So. Und wenn sowas sich einfach mal wieder verändern würde und wir wieder... Vielleicht, also ich habe ja nichts gegen Digitales. Also ich glaube, das kann ja beides nebeneinander funktionieren. Aber ich merke, dass digital weit mehr gefördert wird als das Nicht-Digitale so rum. Das fände ich an sich ganz gut. Ja, wirtschaftlich, ich glaube, das ist halt auch wieder was, aber das kann ich jetzt nicht der Wirtschaft insgesamt zuschreiben, wenn ich jetzt sage, das sind halt teilweise Strukturen oder eingefahrene Wege, die da gefahren werden, wo ich als Neuling mit einem Magazin auch nicht reinkomme. Also das ist einfach schwierig. Und da bin ich halt auch wieder beim Anzeigenverkauf, wo ich sage, okay, da klopfe ich an Türen und mir wird gesagt, nee, aber wir haben schon immer schon wieder Brigitte eine Anzeige geschalten. Wir bleiben dabei, weil die Brigitte macht jetzt auch was für Frauen in Führungspositionen. Also ich hab ganz oft das Gefühl, dass ich da gar nicht die Chance habe, reinzukommen. So, das ist schwierig. Aber ob das jetzt Wirtschaft allgemein ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das ist firmenabhängig und auch das wird sich Step by Step hoffentlich irgendwann ändern, auflösen. Oder die Firmen, die passen werden, zu mir kommen. So.
Ich hoffe. Vielleicht noch ein kurzer Zusatz von meiner Seite im Hinblick auf Print und Digital. Da gibt es ja gerade die Bestrebungen von den Krautreportern, gegen die geplante Presseförderung vorzugehen, die ja 220 Millionen Euro vorsieht, tatsächlich von Print Verlagen, ne? Und die Digitalen da komplett außen vor sind. Also es ist, glaube ich, so-so. Ne? Also auf der einen Seite wird quasi werden Legacy Media gefördert und ihre Transformation versucht dadurch zu forcieren, was sie halt in den letzten Jahren quasi verschlafen haben. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich, wie du vorhin auch schon angemerkt hast, digital wahnsinnig schwierig, natürlich nach wie vor ein nachhaltiges und stabiles Finanzierungsmodell auf die Beine zu stellen. Aber mich würde noch interessieren, abschließend, Romina, wie sehen eigentlich deine Pläne für bis Ende des Jahres aus? Also was möchtest du auf jeden Fall bis Ende 2021 noch erreicht haben?
Ich möchte noch 3 Magazine gemacht haben, also die geplanten 3, die jetzt kommen sollen. Eigentlich plane ich gerade tatsächlich so ein bisschen, das ist jetzt nichts Offizielles, noch eine fachspezifische Konferenz, die tatsächlich auch schon Ende diesen Jahres stattfinden soll. Das ist gerade so ein bisschen noch eine Überlegung, aber ansonsten wäre ich ganz froh, wenn ich bis dahin irgendwie durchhalte und überlebe und es finanziell zumindest auch so funktioniert. Also ich glaube, so vorsichtig und realistisch bin ich jetzt gerade, dass ich sage, okay, ich würde gerne überleben und ich würde gerne bis Ende des Jahres das Ding in trockenen Tüchern haben.
Und muss quasi bis dahin das querfinanzieren mit anderen Jobs?
Die Zeit fehlt so ein bisschen, eher mit Ersparten.
Und die Perspektive ist dann quasi aber irgendwann an den Punkt zu kommen, dann auch tatsächlich quasi nicht mehr auf das Ersparte zurückzugreifen, sondern quasi auch davon leben zu können, ne? Und sich selber auch ein Honorar ausbezahlen zu können.
Genau.
Spannend. Romina, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bin gespannt, wo du bis Ende 2021 stehen wirst.
Ich auch, danke. Es wird alles gut werden. Ich bin da sehr, sehr optimistisch.
Optimistisch, sehr gut.
Ja, muss. Danke.
Dankeschön.